Wer jung ist und nicht links wählt, hat kein Herz. Wer alt ist und noch immer links wählt, hat keinen Verstand. Jahrzehnte schien dieses Zitat von Winston Churchill zwar überspitzt, aber doch irgendwie treffend, das Wahlverhalten von jung und alt zu erklären. Mit dem Alter wähle man eher rechts, vielleicht sogar rechtsextrem, weil man etwas zu verlieren hat und möglicherweise vor Neuem oder Neuen Angst hat. Junge dagegen würden eher links und progressiv wählen, weil sie offen für Neues sind und eher althergebrachte misstrauen. Doch auch das ist so eine Gewissheit, die heute nicht mehr unbedingt gültig ist. Das zeigt ein Blick auf die letzte Europawahl. In der Wählergruppe der unter 30-Jährigen hat die AfD, die Grünen und die SPD weit hinter sich gelassen. Am Kipppunkt: Warum wählen junge Menschen rechtsextrem? Das ist mein Thema heute bei Unter den Linden. Herzlich willkommen. Und ich freue mich auf meine Gäste, die sich qua ihres Amtes mit diesem Thema auseinandersetzen müssen. Ich freue mich auf Svenja Apun, Bundessprecherin Grüne Jugend, und Johannes Winkel, Bundesvorsitzender Junge Union. Willkommen Ihnen beiden im Studio.
Hallo.
Hallo.
Frau Apun, die Europawahl ist jetzt genau 2 Wochen her. Die Grünen sind nicht nur allgemein, sondern auch insbesondere bei den jungen Wählern Hauptverlierer dieser Wahl. Wie tief sitzt der Schock über das Ergebnis bei der Nachwuchsorganisation der Grünen und auch bei Ihnen ganz persönlich?
Ja, ich glaube, der Schock bei mir ganz persönlich und auch bei meinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern, der sitzt tief vor allem darüber, wie viele junge Menschen dann doch mittlerweile eine rechtsextreme Partei gewählt haben. Ich bekomme Nachrichten von jungen Menschen, gerade aus Ostdeutschland, die sagen, wie lange kann ich hier noch bleiben? Junge Menschen, die sagen, Svenja, was gibt dir eigentlich gerade noch Mut? Menschen, die wirklich Angst bekommen aufgrund dieses Rechtsrucks. Und ja, der Schock sitzt tief.
Was gibt Ihnen denn noch Mut?
Nee, ich glaube, Mut gibt mir, dass es immer noch viele Menschen gibt, die Ideale haben, die Hoffnung haben, die Ideen haben, wie man für eine bessere und gerechtere Welt streitet. Und ich habe als Bundessprecherin der Grünen Jugend das große Glück, jeden Tag ganz viele von diesen Menschen zu treffen. Aber trotzdem, glaube ich, muss man sich klar machen, wie ernst die Lage ist.
Die Grünen waren immer faktisch, aber auch gefühlt die Partei der jungen Menschen. Ist das jetzt nach der Europawahl für immer passé?
Für immer weiß ich nicht. Ich glaube, der Punkt ist ja, zur letzten Europawahl hatten wir eine totale Aufbruchsstimmung. Fridays for Future war riesig. Es sind wahnsinnig viele junge Menschen auf die Straße gegangen. Es lag so dieses Gefühl von Hoffnung in der Luft, dass sich jetzt wirklich was ändert, dass es jetzt gerechter zugeht, dass jetzt endlich die großen Herausforderungen angegangen werden. Man muss jetzt eben sagen, einige Jahre später, zum einen ist natürlich die Klimabewegung nicht mehr so groß. Und wir haben in den letzten Jahren aber erlebt, wie eben eine Krise die nächste jagt. Ja? Also die Klimakrise schreitet ja von Jahr zu Jahr fort. Wir hatten die Pandemie, wir hatten Kriege auf der ganzen Welt. Wir haben eine extreme Wirtschaftskrise. Und das überlagert natürlich ganz vieles von dem. Und mein Gefühl ist, dass gerade ehrlich gesagt viele junge Menschen die Hoffnung nicht nur in die Grünen, sondern in alle etablierten Parteien verlieren darin, dass sich für sie noch was zum Besseren ändert. Und das macht mir große Sorgen.
Herr Winkel, die CDU ist in Deutschland stärkste Partei geworden. Die Parteien der EVP-Familien, Politikfamilie ist in Europa stärkste Kraft geworden. Jetzt ist die CDU aber auch bei den jungen Menschen, der 16- bis 24-Jährigen oder unter 30-Jährigen, stärkste Kraft gewesen. Wie überrascht sind Sie noch?
Ja, eigentlich nicht wirklich überrascht. Wir sprechen ja viel von einem Rechtsruck. Du hast es gerade auch gemacht. Ich glaube, ehrlicherweise, wir erleben in Deutschland und ganz Europa gerade einen Realitätsruck. Wir haben als etablierte Parteien, wenn man das so sagen kann, sehr lange über sehr offensichtliche Probleme nicht mehr ehrlich diskutiert. Weil es politisch nicht korrekt ist, über Themen wie Migration, Islamismus, Kriminalität offen zu sprechen. Und wenn Politik offensichtliche Probleme nicht mehr anspricht, dann ist es klar, dass die Menschen wütend werden. Und dann überrascht und schockt es mich auch nicht, wenn sie am Ende des Tages extreme Parteien wählen. Und deswegen haben wir gesagt, als CDU, auch mit Impulsen aus der Jungen Union, mit vielen Impulsen, wir müssen uns mal ehrlich machen, wir müssen selbstkritisch fragen, was haben wir in den letzten Jahren falsch gemacht? Langer Prozess, neues Grundsatzprogramm, eine neue Offenheit, eine neue Ehrlichkeit. Und werben jetzt für unsere Position, auch um wieder Vertrauen zurückzugewinnen, was wir vielleicht verloren haben in den letzten Jahren. Und das macht uns momentan erfolgreich, auch und insbesondere bei der jungen Generation. War viel im Wahlkampf unterwegs, hatte viele gute Gespräche. Und deswegen hat es mich jetzt nicht wirklich überrascht. Aber klar ist, wir müssen noch viel besser werden, Themen wieder offener ansprechen, Sonst überlassen wir die Themen der AfD.
Ich finde es ja interessant, dass du da von einem Realitätsruck redest, wenn wir uns anschauen, dass eine Partei, die mit Parteifunktionären sich getroffen hat, um Deportation von Menschen aus Deutschland zu planen, extrem dazu gewonnen hat. Wenn wir uns anschauen, dass in anderen Ländern Europas, zum Beispiel in Frankreich, die rechtsextreme Marine Le Pen extrem gewonnen hat, in Italien die Partei von Giorgia Meloni. Also das sind Parteien, die haben für die realen Lösungen der Menschen nichts zu bieten und bieten eine massiv menschenfeindliche Politik auf. Und ich finde davon einem Realitätsruck zu reden.
Das nicht, bewusst falsch verstehen, bitte. Realitätsruck heißt, dass die Parteien der Mitte, von denen wir ja immer sprechen und zu denen ich unsere beiden Parteien ja auch zähle, viel zu lange die offensichtlichen Probleme ignoriert haben. Und es gab eine interessante Umfrage in der Nachwahlbefragung bei der Europawahl. Da haben wurden die Leute gefragt, oder haben viele Leute gesagt, ja, ich wähle die AfD, auch wenn sie extremistisch ist, weil sie bestimmte Themen anspricht, die andere nicht mehr ansprechen. Und dann ist es für mich klar, dass wenn die Leute wütend werden, wenn sie sich ignoriert fühlen von der Politik, irgendwann auch extreme Wellen.
Wir gehen gleich in die Analyse, das verspreche ich Ihnen. Deportation ist immer so ein großes Wort, also Remigration war, glaube ich, das Wort, das da benutzt wurde. Lassen Sie uns aber doch vielleicht noch mal zu der Frage zurückkommen. Die Union hat die Wahl gewonnen. Im Gefühl der Menschen, kommt das aber nicht so richtig an, im Gefühl der Menschen hat vor allem die AfD gewonnen. Dreht sich zu viel um die AfD nach Ihrer Wahrnehmung?
Das kann ehrlicherweise schon gut sein. Also wir reden seit Jahren ehrlicherweise in jeder Woche in den Zeitungen, in den Talkshows irgendwie über die AfD. Die ist dann immer wie so ein weißer Elefant im Raum. Und ich glaube, da gebe ich dir durchaus recht, dass die AfD ja bei den konkreten Problemen keine Lösungsansätze bietet. Aber immerhin, sie beschreibt eben viele Probleme. Und das haben viele andere Parteien vorher nicht gemacht. Daraus ergibt sich der Erfolg der AfD. Und deswegen plädiere ich ja auch dafür, lass uns mal die Debatte wieder in die Mitte der Demokratie holen. Dazu sind die Grünen leider nicht bereit, die Ampel insgesamt auch nicht. Und so lassen sich natürlich dann auch die Umfragewerte der Ampel erklären.
Sie wollen darauf antworten, Sie sollen darauf antworten, aber ich gebe Ihnen noch eine Frage mit auf den Weg. Eine Betrachtungsweise sagt, dass vor allem die Grünen für die Performance der Ampel abgestraft wurde. Ist das möglicherweise so oder ist das zu simpel?
Ich glaube, das ist zu simpel. Ich glaube, da muss man wirklich eher anschauen, sozusagen, was war für eine Dynamik da bei der letzten Europawahl, die jetzt einfach nicht mehr da war. Aber ich glaube, sozusagen zu dieser ganz konkreten Frage, ich finde das total interessant. Im Prinzip das, was du ja sagst, ist, wir müssen jetzt in der Parteienmitte noch mehr restriktive Migrationspolitik machen. Und ich finde es interessant, weil das ist ja genau das, was die Rechten wollen, nämlich dass ihre Forderungen in der Mitte übernommen werden. Und ich finde es interessant, ich erinnere mich, dass wir vor 10 Jahren in meinem Politikunterricht in der Oberstufe genau über die Frage diskutiert haben, was tun gegen die AfD. Und damals haben wir schon darüber diskutiert, dass es nicht helfen wird, einfach nur ihre Forderungen zu übernehmen, weil man genau das Original stärkt. Naja, aber das, was wir im Moment erleben, ist, dass wir eine Asylrechtsverschärfung nach der anderen haben. Es wird jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben und immer wieder werden Vorschläge gemacht, die ehrlich gesagt für die realen Probleme, Herausforderungen, die durch Migration entstehen, die gibt es ja, das will ich gar nicht leugnen, die wenig Antworten darauf geben, aber einfach nur eins zeigen sollen. Wir zeigen Härte gegenüber Geflüchteten. Und das ist genau das, was die AfD will, weil sie die Menschen selber zum Problem macht und nicht die Frage, wie wir sie integrieren.
Mir ist egal, was die AfD will. Mir ist nur wichtig, was die CDU will und was wichtig für Deutschland ist. Und
das ist
mir
die AfD nicht egal.
Herr Winkelfrau, vielleicht ein Beispiel, um das zu untermauern, was Sie gerade gesagt haben. Herr Dobrindt hat gerade gefordert, dass man nicht arbeitswillige Ukrainer wieder nach Hause schicken soll. Ist das möglicherweise genauso eine Sau, die man durchs Dorf jagt?
Ich glaube, Alexander Dobrindt hat in einem Punkt recht, den er angesprochen hat. Es ist schon natürlich ein bisschen widersprüchlich, wenn wir auf der einen Seite der Ukraine mit Milliarden von Waffenlieferungen helfen, was ich gut finde, aber auf der anderen Seite Männer im wehrfähigen Alter in Deutschland haben. So, das ist irgendwie ein Widerspruch, der passt nicht so wirklich zusammen, weil dadurch entziehen wir ja der Ukraine. Ich war selber vor Ort, habe mit vielen jungen Ukrainern gesprochen über die Herausforderungen. Entziehen wir der Ukraine ja ihre eigene Wehrfähigkeit. Und insofern kann ich Alex Dobrindt an diesem Punkt durchaus verstehen.
Andererseits schafft man es, der AfD so Wähler abzujagen? Also was ist der Grund, warum junge Menschen die AfD wählen? Was ist Ihre Analyse? Ganz simpel gefragt.
Naja, also es ist doch eines völlig klar. Bei den Problemen, die wir in Deutschland haben, bei den Themen Migration, Islamismus, Kriminalität.
Das sind also die großen Probleme, die wir in Deutschland haben.
Ein paar der großen Probleme, nicht alle, aber wesentliche Probleme, die berühren in dem Alltag die junge Generation viel stärker als zum Beispiel die Boomer-Jahrgänge. So, und deswegen Überrascht es mich nicht sozusagen, dass die AfD mit diesen Themen immerhin Anklang findet, auch bei der jungen Generation. Mir ist nur wichtig, solange keine andere Partei das anspricht als die AfD, wird die AfD immer stärker werden, das ist ganz klar. Weil wenn die Politik die Menschen ignoriert, die Wähler ignoriert, das ist das Schlimmste, was die Politik machen kann. Und weil sie damit signalisiert, naja, euer Leben, euer Alltag ist uns nicht wichtig genug, dass wir darüber diskutieren. Und insofern finde ich es gut, dass wir als CDU diese Themen, nachdem wir sie lange auch nicht vernünftig behandelt haben, wieder zurück in die politische Mitte holen. Und ich fände es gut, wenn die Ampel sozusagen mit uns über die Themen diskutieren würde. Die FDP macht's in Teilen, die SPD ist gerade an so einer sehr interessanten internen Diskussion darüber. Bei den Grünen ist natürlich Hopfen und Malz verloren.
Frau Puhn, lassen Sie uns das Argument, zumindest das Argument, nicht die Analyse von Herrn Winkel, aber das Argument mal ganz kurz ernst nehmen. Also, dass man sozusagen an den Themen der jungen Menschen vorbeiredet. Ein nackter Blick auf die Zahlen. Bei den 16- bis 24-Jährigen haben Sie im Vergleich zur Europawahl vor 5 Jahren 20% verloren. Nur noch 10% der jungen Menschen zwischen 16 und 24 haben die Grünen gewählt. Hat man vielleicht dann doch an den Themen dieser Menschen vorbei geredet?
Ich glaube, dass die ganze Politik gerade an den Themen der jungen Menschen vorbei regiert.
Aber lassen Sie uns bei den Grünen bleiben, weil die haben die 20%.
Ja, genau. Naja, genau. Die Grüne Partei ist ja auch Teil dieser Bundesregierung. Jetzt können wir mal gucken, was in den letzten Jahren passiert. Ja, wir haben eine junge Generation. Viele von denen sind wirklich in der Corona-Pandemie hatten sie ihre Jugend, die hat man ihnen de facto einfach genommen. Übrigens, ich finde das wahnsinnig simplifizierend, wie du das jetzt ausdrückst, weshalb Menschen AfD wählen. Wir wissen aus empirischer Forschung, dass ein total großer Faktor Kontrollverlust ist. Und dass wir haben mit einer jungen Generation zu tun, in einer Lebensphase, wo man gerade erst selbstständig wird, wo man gerade erst Kontrolle über sein Leben erlangt, wurde uns Kontrolle genommen. Man wusste, man hatte keine Ahnung mehr, wie geht's weiter, was passiert, kann ich mein Studium aufnehmen, kann ich meine Ausbildung aufnehmen, etc. etc. Und die AfD, dieses Kontrollbedürfnis, das spricht die total stark an, indem sie sozusagen verspricht, über die Kontrolle von Migration wieder Kontrolle über eine Welt herzustellen, die irgendwie aus den Fugen geraten ist. Und das macht die AfD. Und ich glaube, jetzt ist die Frage natürlich, okay, wie geht man damit um? Und dann, glaube ich, muss man sich angucken, was ist denn nach dieser Pandemie mit den jungen Menschen passiert? Und ich finde, nachdem junge Menschen so sehr zurückgesteckt haben, hätte man doch hergehen müssen und hätte sagen müssen, so, und jetzt werdet ihr dafür entschädigt, jetzt bekommt ihr was dafür zurück, dass ihr so sehr zurückgesteckt habt. Und jetzt gucken wir uns an, was sind die Probleme, die es gibt. Wir wissen, dass riesige Lernlücken in der Zeit entstanden sind. Jetzt investieren wir massiv in die Schulen. Fakt ist, es gibt kein Bundesland in Deutschland, wo es keinen Lehrermangel gibt. Die Corona-Pandemie war eine mental extrem belastende Situation. Wir haben super viele junge Menschen mit psychischen Erkrankungen. Die Wartezeit für Kinder und Jugendliche, die psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen wollen, die hat sich im ländlichen Gebiet auf ein Jahr verlängert. Und das, obwohl wir genug Psychotherapeuten haben, es bloß nicht genug Kassensitze gibt. Wenn wir uns anschauen, dass die Mieten explodieren und das wahnsinnig vielen Menschen Angst macht. Und dann sagt man, okay, dann erhöhen wir das BAföG um 20 Euro, sodass das, was im BAföG fürs Wohnen vorgesehen ist, immer noch 100 Euro unter dem liegt, was ein durchschnittliches WG-Zimmer kostet. Ja, da fühlen sich junge Menschen tatsächlich
alles
verarscht.
Alles wichtige Themen, will ich gar nicht widersprechen, aber du klammerst eben die Themen aus, die offensichtlich aufgrund der Wahlergebnisse dann junge Menschen doch interessieren. Und es ist schade, dass man darüber mit euch nicht sprechen kann.
Lassen Sie uns einmal den gedanklichen Spagat wagen.
Gerne.
Sagen wir mal, Frau Apun hat recht und das Wahlverhalten geht darauf zurück, dass die Menschen verunsichert sind durch Corona. Die Welt ist aus den Angeln gehoben worden. Die Menschen sind verunsichert durch die Auch-Themen Inflation, BAföG, Miete. Oder aber Sie haben recht und die jungen Menschen wählen rechtsextrem, weil sie Probleme mit Migration, mit Kriminalität haben. Warum gelingt es der Union nicht, all die Stimmen dieser unzufriedenen Menschen einzusammeln? Haben Sie das falsche personelle Angebot mit von der Leyen, mit Merz? Woran liegt es?
Naja, also wir sind ja die stärkste Partei, sowohl insgesamt.
Aber Sie haben die nicht eingesammelt,
sowohl,
denen von der Ampel weggegangen sind.
Nicht ja, alle. Weiß ich nicht. Also ich glaube, es ist schon ganz, ganz ordentlich. Wir sind ja die stärkste Partei insgesamt und auch bei der jungen Generation. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, so wahnsinnig viel falsch haben wir vielleicht nicht gemacht. Und die Themen, die du angesprochen hast, BAföG, Miete, ja, das ist alles wichtig, das stimmt. Aber offensichtlich treibt die junge Generation eben auch um, und das habt ihr leider nicht auf dem Schirm, wie sich ihr Alltag, ihre Welt durch Migration und durch Islamismus verändert. Und deswegen, wir haben das sehr offen angesprochen im Wahlkampf als CDU und vor allen Dingen als junge Union und waren damit.
Wir kommen sofort zum Thema Migration. Ich will aber trotzdem noch einmal nachhaken. 30%, das ist aber durchaus erwartbar gewesen. Und es kann ja auch nicht komplett Ihr Anspruch sein. Ist es vielleicht so, dass auch die Union akzeptieren muss, dass es mittlerweile so etwas wie eine AfD Stammwählerklientel gibt, die Sie nicht mehr erreichen können?
Das kann schon sein. Also ich habe immer gesagt, wir können gar nicht alle AfD-Wähler zurückgewinnen, aber ehrlicherweise, wir wollen auch nicht alle AfD-Wähler zurückgewinnen. Also ich glaube durchaus, dass die AfD ein Stammwählerpotenzial hat von, keine Ahnung, vielleicht 8 bis 10, vielleicht sogar 12%, das mag sein in Deutschland. Und sicherlich wollen wir nicht alle von denen zurückgewinnen. Also die Leute, die aus Überzeugung sagen, wir sind große Björn Höcke-Fans, die können gerne bei der AfD bleiben. Aber für viele andere, die sagen eben, ich fühle mich irgendwie von der Politik ignoriert in den letzten Jahren mit meinen Alltagssorgen, für die machen wir natürlich ein Angebot, ist klar.
Jetzt wurden Sie zweimal angesprochen, ob Sie da die Wirklichkeit nicht sehen. Sehen Sie die Wirklichkeit nicht?
Ich glaube, das ist totaler Quatsch. Natürlich bringt Migration Herausforderungen mit sich. Ich studiere selber Medizin. Ich habe im Krankenhaus erlebt, was passiert, wenn in stressigen Situationen Beschäftigte nicht gut Deutsch sprechen. Ich habe Freundinnen und Freunde, die gerade anfangen, als Lehrer zu arbeiten. Und die merken, was es für eine Belastung ist in einer ohnehin schon sehr großen Klasse mit Kindern, wo sowieso schon Kinder mit erhöhtem Förderbedarf sind. Dann noch mehrere Kinder, die nicht gut Deutsch sprechen. Es gibt Herausforderungen, die durch Migration entstehen. Keine Frage. Man kann auch noch mal sagen, wenn man sozusagen mal in Deutschland alle Menschen mit Migrationsgeschichte abzieht, dann bricht unser Gesundheitssystem, unser Bildungssystem alles zusammen. Aber es gibt diese Herausforderung, keine Frage. Was mich bloß ärgert ist, weshalb führen wir dann keine Debatte darüber, wie wir mit diesen Herausforderungen konkret umgehen? Führen wir die Debatte, woher kriegen wir die Kita-Plätze, die fehlen? Da müsste man Geld ausgeben. Da hängen aber einige massiv an der Schuldenbremse. Unter anderem die Union, die verhindert, dass wir da rangehen. Gucken wir uns das Thema mehr Geld für die Schulen an. Genau, aber das ist genau der Punkt. Ihr landet immer einfach nur bei Ausländern raus. Und das ärgert mich. Nein, aber genau das hast du gesagt. Migration begrenzen. Die Mauern, die Mauern höher ziehen. Der Punkt ist bloß, hast du mal mitbekommen, was in dieser Welt da draußen los ist? Die steht in Flammen. Und Migration ist eine Realität. Also, und wenn man die Mauern jetzt höher zieht, dann werden einfach nur Menschen auf dem Weg hierher, mehr Menschen auf dem Weg hierher sterben.
So ein Vorwurf Ausländer raus ist dann doch ein bisschen billig, auch für die Grüne Jugend, glaube ich, gegenüber der CDU.
Frau Apun,
Abschiebeoffensive, was ist das denn?
Ein Faktum muss man vielleicht in die Augen schauen. Vor 5 Jahren haben die Grünen bei der Europawahl ein historisch gutes Wahlergebnis erzielt. Da war das Top-Thema Klimaschutz. Mhm. Da haben sie es vermocht, das Top-Thema sozusagen zu besetzen. Wenn man jetzt, ich habe die Zahl gerade genannt, sich das Wahlergebnis anschaut, muss man dann vielleicht trotzdem eingestehen, dass Klimaschutz nicht mehr das Top-Thema war und Sie trotzdem drauf gesetzt haben? Also hat Sie so ein bisschen der Sinn dafür verloren, was die Menschen umtreibt?
Ich glaube, beim Thema Klimaschutz ist das Problem eigentlich ein anderes. Auf der einen Seite erleben wir ja weiter, wie die Klimakrise eskaliert. Bis vor kurzem stand in Süddeutschland vielen Menschen das Wasser sprichwörtlich bis zum Hals. Und in allen Umfragen geben ja alle Menschen Angst, dass sie sich weiter Sorgen um die Klimakrise machen. Das Problem ist bloß, dass Menschen in den letzten Jahren in einer Situation, wo sich die Krisen überschlagen haben, nicht das Vertrauen fassen konnten, dass Klimaschutz nicht auf ihrem Rücken ausgetragen wird. Und deswegen sagen wir, uns ist so wichtig, wir müssen ab jetzt immer bei jeder klimapolitischen Maßnahme immer die soziale Frage zuerst klären. Wir brauchen Klimaschutz, der das Leben der Menschen verbessert. Das 9-Euro-Ticket war wahrscheinlich die beliebteste Klimaschutzmaßnahme der Bundesregierung. Ja. Beispielsweise.
Eine der größten Unsinnsmaßnahmen aller Zeiten.
War dennoch sehr beliebt, hat viel CO2 eingespart.
Ein Beispiel. Also, ob es CO2 eingespart hat, würde ich mal bestreiten, ehrlich gesagt.
Ein ganz großer Teil der Menschen in Deutschland wünscht sich, dass Bus und Bahn endlich zuverlässiger, pünktlicher werden. Dafür muss man massiv investieren. Dafür muss man zum Beispiel auch die Löhne der Beschäftigten anheben, weil sonst gibt es da bald gar keine Beschäftigten mehr. Das heißt, es gibt ganz viele Maßnahmen. Und ich glaube, das ist der eigentliche Punkt. Wir brauchen eine Art von Klimapolitik, die das Leben der Menschen so spürbar verbessert, dass sie sagen, das will ich.
Was aber, wenn Sie das vielleicht ganz gut erklären können, die Leute, das aber vor allem die jungen Wähler, das trotzdem nicht interessiert. Es wird Ihnen nicht gefallen, aber ich will mal Boris Palmer zitieren, den Tübinger Oberbürgermeister und bis vor einem Jahr ja noch Grünmitglied. Der hat sich nach der Europawahl zu Wort gemeldet und hat versucht, einen Erklärungsansatz für die Schlappe der Grünen und das gute Abschneiden der AfD zu geben. Er hat das damit erklärt, dass er gesagt hat, junge Menschen sind von Migration besonders betroffen. Als Orte nennt er Clubs, Parks, den ÖPNV, Bahnhöfe und den Schulhof.
Das ist ja genau das, was ich gerade gesagt
habe. Hat er recht? Warum sieht er etwas, was Sie nicht sehen?
Ich habe ja gerade gesagt, dass ich die Herausforderung von Migration auch sehe. Das sind ja irgendwie, die Menschen kommen ja auch in Schulklassen mit anderen jungen Menschen etc. Zum einen muss man sagen, dass Migration auch einfach zur Realität gehört. Also gehört Menschen mit Migrationsgeschichte, das sind unsere Freundinnen und Freunde. Es ist auch nicht so, dass es da jetzt nur Probleme gibt, sondern das ist für viele totale Selbstverständlichkeit. Und ich will nicht, dass meine Freunde abgeschoben werden wollen und viele meiner Freundinnen und Freunde auch nicht. Und ich glaube, dass, was natürlich total stimmt, ist, dass Menschen, wenn wir uns zum Beispiel die Situation jetzt in Schulen anschauen, Menschen merken da schon, boah, es reicht für uns sowieso nicht. Es wurde ohnehin nicht genug investiert, es gibt ohnehin nicht genug Lehrerinnen und Lehrer. Dann kommt die AfD her und sagt, ah, guck mal, die Ausländer sind schuld. Ich habe mich jetzt noch mal ein bisschen bei TikTok durchgeklickt, wenn man sich anschaut, was beispielsweise Maximilian Krah sagt. Der sagt, deine Schultoilette stinkt und keinen interessiert's. Und zwei Sätze später sagt er dann, dass das Problem ist, dass wir Geld für die ganze Welt ausgeben und dass wir Geld für Geflüchtete ausgeben. Da werden ja Verteilungskonflikte aufgemacht, die unter anderem überhaupt nur zustande kommen, weil wir tatsächlich uns durch die Schuldenbremse absichtlich verknappen. Weil wir die eigentlichen Verteilungsfragen in diesem Land, nämlich dass die Reichen immer und immer reicher werden, in den letzten Krisenjahren enorm, während viele nicht mehr wissen, wie sie über die Runden kommen sollen. Diese Fragen werden nicht gestellt. Und diese Verteilungskonflikte, die macht die AfD auf. Und natürlich erleben junge Menschen das. Junge Menschen erleben jeden Tag, dass es für sie nicht reicht.
Herr Winkel, sind stinkende Schultoiletten der Grund, warum sich junge Menschen für rechtsextreme Rechtspopulisten interessieren und dann später auch wählen?
Nee. Und das ist auch totaler Unsinn, wie vieles von dem, was Maximilian Krah sagt. Und deswegen hat mittlerweile ja nicht mehr die AfD Bock auf ihn. Also insofern viel Spaß in der Bedeutungslosigkeit im Europaparlament. Aber ich glaube, du hast in deiner sehr langen Antwort gerade dann doch gezeigt, dass du eigentlich doch nicht verstanden hast, was Boris Palmer eigentlich meinte. Ja, es geht einfach darum, dass sich für die junge Generation einfach aufgrund der Zunahme der Migration in ihren jeweiligen Jahrgängen ihr Lebensalltag ganz massiv verändert. Also ist ja logisch, wenn ich in der Stadt, in der Klasse bin, wo ein ganz erheblicher Anteil zum Beispiel aus Syrien, aus Afghanistan kommt und mit einem ganz anderen Kultur- und Werteverständnis aufgewachsen ist, dann ist es logisch, dass sich viele Menschen damit offensichtlich unwohl fühlen. Kriminalität nimmt besonders in diesen Bereichen von diesen Herkunftsgruppen zu. Kann man auch statistisch nachweisen, ist jetzt kein Gefühl von mir, das wird ja oft vorgeworfen, sondern dass Herbert Reuler dazu eine Statistik veröffentlicht in NRW, kann man das ganz sozusagen objektiv nüchtern darstellen. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass wir wieder die Kontrolle darüber zurückbekommen, wer kommt in dieses Land und wer nicht. Wir wissen es oft, wir wissen es gerade nicht, und das ist ein großes Problem und das regt viele Menschen wahnsinnig auf. Ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Und eben auch die junge Generation, die eben sagt, genau wie Boris Palmer das gerade gesagt hat, aber auch wie Sigmar Gabriel übrigens das der SPD ins Stammbuch schreibt, darüber müssen wir uns kümmern und dann keine sozusagen Ablenkungsdebatten
führen. Ich will noch mal nachfragen, wir diskutieren darüber. Ich will noch mal konkret nachfragen, was sind denn die Probleme von den jungen Menschen in den Clubs, in den Parks und im ÖPNV?
Dass es offensichtlich eine Gewaltexplosion in der jungen Generation gibt und dass die auch zulasten von Homosexuellen, zulasten von Frauen ausgetragen wird. Weil natürlich viele Menschen, die aus einer Gesellschaft kommen, wo es einen ganz anderen Wertekanon gibt, ein ganz anderes Wertefundament, sich natürlich in Deutschland überhaupt nicht orientieren können. Und das ist eben ein großes Problem. Und eine Gesellschaft verträgt eben nur bis zu einem gewissen Maße Migration und Zuwanderung. Das ist eine Sache, über die wir sehr, sehr lange in Deutschland nicht offen debattiert haben. Ich fand das von Anfang an einen großen Fehler. Mich wundert das dann überhaupt nicht, dass Protestparteien, leider dann sogar rechtsextreme Parteien wie die AfD, sich gründen und das zum Thema machen. Mit sehr billigen und einfachen Parolen, wie wir gerade von Krah gehört haben. Aber für mich gehören diese Themen eben, wie Boris Palmer, wie Sigmar Gabriel das anspricht, in die Mitte der Gesellschaft.
Frau Puhn, Sie haben gerade gesagt, die Welt scheint aus dem Fugen geraten zu sein. Sie haben auch gesagt, das Thema Migration ist komplex und man darf natürlich nicht simplifizieren, nicht die Syrer, nicht die Afghanen sind jetzt alles Menschen, die sich irgendwie mit Gewalt durchsetzen wollen. Wenn man beides jetzt mal als wahr wahrnimmt und gleichzeitig sieht, dass junge Menschen zunehmend rechtsextrem wählt, und man sagt ja eigentlich immer rechtsextrem, rechtspopulistisch wählen Menschen, für die die Welt eben tatsächlich zu kompliziert geworden ist, ist so betrachtet die Welt auch für junge Menschen mittlerweile viel zu kompliziert, sodass sie sich nach den einfachen Antworten von Rechtspopulisten sehnen?
Das hat jetzt ja ganz verschiedene Ebenen. Ich glaube sozusagen, zum einen möchte ich schon noch mal den Punkt machen, dass es schon sehr pauschalisierend war zu sagen, dass jetzt niemand von den Menschen, die hier zu uns kommen, sich irgendwie orientieren können und sich hier an den Wertekanon hält.
Habe ich ja auch nicht gesagt.
Viele sind politisch verfolgt, die unter anderem deshalb hierher kommen, weil sie vor dem politischen Islam in ihren Herkunftsländer fliehen. Vielleicht noch mal das sozusagen zur Einordnung.
Ja, und genau die kritisieren, dass wir in Deutschland gegenüber dem radikalen Islam so lasch sind.
Okay, also die kritisieren euch. Okay, aber uns. Dann weshalb?
man so kritisiert euch und nicht die CDU.
Weshalb dann wieder dieses, wir müssen jetzt vor allem gucken, dass hier weniger reinkommen. Warum reden wir dann nicht über Sozialarbeit, über Schulsozialarbeit? Da gibt es einen riesigen Mangel beispielsweise. Warum schließen Jugendzentren im großen Stil? Warum sorgen wir nicht dafür, dass genau die Orte, wo Menschen Demokratie, Solidarität lernen, die müssen wir doch stärken. Es ist jetzt ein weiterer Faktor ist übrigens, das weiß man auch, dass Menschen, die einsam sind, wir wissen, dass es ein ganz großes Problem mit Einsamkeit unter jungen Menschen gibt, dass diese Menschen eher Verschwörungserzählungen anhängen und rechtsextreme Parteien wählen und auch da sozusagen wieder Gemeinschaft schaffen, Orte der Begegnung schaffen, Orte, wo man miteinander Werte auch immer wieder lernt, verhandelt, guckt, wie man miteinander zusammenlebt. Das sind doch die spannenden Fragen. Warum redet ihr dann nicht darüber?
Du hast einen super interessanten Punkt genannt, dass viele Menschen ja auch vor dem Islam oder vor dem radikalen Islam in ihren Heimatländern im Nahen Osten nach Deutschland geflohen sind. Und genau diejenigen beschweren sich in Deutschland darüber, dass vor allen Dingen linke und grüne Politik so nachsichtig mit den radikalen Islamisten umgeht in den letzten 10, in den letzten 20 Jahren. Also Ahmad Mansour, lass mich mal kurz ausreden. Ahmad Mansour, großer Islamforscher und großer Experte und Kenner, der beschwert sich genau über diese Haltung bei der deutschen Politik, aber nicht bei der CDU, sondern bei den Grünen und bei der SPD. Also wir verraten mit einer völlig offenen Migrationspolitik auch diejenigen, die in ihren Heimatländern zum Beispiel vor dem radikalen Islam zu uns geflohen sind, weil sie eben für westliche Werte nach Deutschland geflohen sind und eben nicht für einen zunehmenden radikalen Islam. Und das ist einfach ein großes Problem.
Dass der politische Islam und auch die Folgen des Islamismus hier in Deutschland ein großes Problem sind, das möchte ich überhaupt nicht abstreiten.
Aber das ist schon mal eine gute Erkenntnis. Das war jahrelang bei euch ein völliges Tabu.
Da muss man, natürlich muss man darüber reden und da muss man sozusagen die Frage stellen von, wie gesagt, Demokratiebildung, Prävention, da muss viel mehr in Schulen passieren, da muss man auch anerkennen, dass bestimmte Schulen einfach mehr Unterstützung brauchen als andere. Das ist natürlich auch die ganze Frage von innenpolitischen Maßnahmen, wie wird dagegen vorgegangen, weil da hast du natürlich total recht, dass der Islamismus unsere freiheitliche Ordnung total bedroht und natürlich gerade auch die Menschen, die davon weglaufen. Aber
dazu
trotzdem,
war ich jahrelang nicht in der Lage, das zu sagen. Okay. Also insofern finde ich es sehr gut, dass du es sagst.
Wir blicken mal nach vorne, Herr Winkel. Mhm. Wir haben ja eins herausgearbeitet. Wir haben herausgearbeitet, dass die Migration offensichtlich eine Herausforderung ist. Mindestens einmal politischer Islamismus mehr als nur eine Herausforderung, sondern ein Problem. Wir haben aber auch herausgearbeitet, dass es andere Themen für junge Menschen gibt. Teilhabe an Bildung, die Miete, die Inflation, das trifft vor allem junge Menschen. Welche Rezepte haben Sie denn als Nachwuchsorganisation der Union, um diese mindestens mal auch Probleme in den Griff zu bekommen?
Na gut, also ich habe, als ich noch Landesvorsitzender der Jungen Union in NRW gesagt, habe ich gesagt, wenn wir die Wahl gewinnen 2022, dann muss die CDU den Bildungsminister stellen. Und das haben wir dann auch gemacht, weil jahrelang hatten das die anderen Parteien. Und ich habe gesagt, das ist die oberste Priorität für uns, gute Bildungspolitik zu machen. Und wir haben jetzt mit Dorothee Feller eine Bildungsministerin, die im Bereich Bildung wesentlich mehr investiert vom Landeshaushalt als vorher. Also das ist natürlich ein super wichtiger Punkt, ist doch ganz klar. Und ich will dir da auch gar nicht widersprechen bei den Themen, die du ansprichst. BAföG, das ist natürlich ein Skandal, dass da nur so wenig erhöht wurde, beziehungsweise ja ehrlicherweise gar nicht wirklich erhöht wurde. Und das sind alles wichtige Themen. Und da haben wir, glaube ich, aber auch einen Konsens, wenn wir sagen, wir wollen mehr in Bildung investieren. Ich kenne ehrlicherweise auch keine Jugendorganisation, die sagt, das ist nicht ein ganz wichtiges Thema.
Und insofern passiert es nicht seit mindestens mal der Zeit, wo ich jugendlich war. Das ist schon mal ein bisschen vorbei. Bis jetzt, es wird einfach nicht investiert. Also was machen Sie konkret? Und es wird ja schlimmer, wenn man mal alleine daran denkt, was man für ein Studentenzimmer mittlerweile zahlen muss.
Ja, es wird schon mehr investiert. Und insgesamt sehen wir natürlich bei jungen Leuten natürlich auch den Zuzug in die Metropolräume. Die sind dann ziemlich überfüllt. Das ist am Ende des Tages natürlich auch ein Problem des Mietmarktes, in dem man jetzt nicht so ganz einfach eingreifen kann. Aber natürlich auch da, wenn die Politik da mehr in Studentenwohnheime etc. investiert, dann wäre das natürlich ein guter Punkt. Da wird aber fairerweise auch schon relativ viel gemacht.
Das ist ja schön, dass du das Thema auch so siehst. Dann kannst du ja mal mit dem Berliner Oberbürgermeister reden und fragen, warum er eigentlich nicht das Volksbegehren, was er gefordert hatte, die großen Wohnungskonzerne, die hier richtig dicke Profite auf dem Mietmarkt machen, zu vergesellschaften, also, obwohl das die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner ja wollte.
Ja, also Enteignungen sind in Deutschland unzulässig, weil wir nicht im Sozialismus leben, sondern in der freien Marktwirtschaft.
Eigentumsverpflichtet ist grundgesetzlich möglich zu vergesellschaften.
Ja, ich habe Jura studiert, deswegen weiß ich das. Aber natürlich leben wir in einer sozialen Marktwirtschaft. Natürlich muss das marktgerecht erfolgen, das ist klar. Aber die Politik investiert ja auch in Studentenwohnheime noch und nöcher.
Aber ich glaube, da muss natürlich noch mehr passieren, das ist ganz klar.
Herr Winkel, ich habe auch Jura studiert und Sie wissen, Enteignungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Genau. Frau Apun, wir haben jetzt
ich glaube, so nur viele, diese konkrete Enteignung wäre nicht möglich.
Wir haben jetzt so viele Krisen aufgezählt, so viele Unwägbarkeiten, Unsicherheiten für junge Menschen. Und ausgerechnet in so einer Situation führen Sie einen Wahlkampf mit dem Motto, kein Bock auf Krise. Ich muss Sie danach fragen, wie geschickt ist sowas?
Naja, unsere Idee war ja, wir machen eine Kampagne, in der wir genau dieses Gefühl aufgreifen, was viele junge Menschen haben. Wir haben keinen Bock mehr auf Krise. Wir haben keine Lust darauf, dass unsere ganze Zukunft davon bestimmt ist, dass wir uns von einer Krise in die nächste hangeln. Es gibt Umfragen, die zeigen, dass mittlerweile die Stimmung gekippt ist. Mittlerweile wollen mehr junge Menschen lieber in der Vergangenheit als in der Zukunft leben. Und deshalb sind wir rausgegangen und wir hatten unter anderem zum Beispiel ein Krisenbarometer und haben junge Menschen gefragt, wo ist bei dir gerade Krise und was wünschst du dir? Und was brauchst du, um selber politisch aktiv zu werden? Das war unsere Idee und wir sind total viel ins Gespräch gekommen, weil zu dieser ganzen Frage von, wo ist eigentlich gerade Krise, da hat ja jeder seine Geschichte zu erzählen, von der Corona-Zeit, den steigenden Mietpreisen, dem teuren Dönerpreis, wo Olaf Scholz dann irgendwie ein schlechtes TikTok-Video darauf antwortet, wo er sagt, jetzt regt euch nicht so auf, er wird ja jetzt nicht mehr noch teurer, wo man denkt, ja gut, er ist jetzt auch schon bei 10 Euro, lauter solche Sachen. Und wir haben gemerkt, wir haben eine Kampagne gemacht, in der wir Menschen zuhören wollten und fragen wollten, was treibt euch eigentlich gerade um in der Zeit, in der ehrlicherweise die große Politik da draußen jungen Menschen nicht mehr so viel zuhört.
Ihnen war sofort klar, dass der Schuss nach hinten losgeht mit dem Spruch?
Nö, war mir nicht von vornherein klar. Mir war, also ich bin jetzt nicht dazu da, euren Wahlkampf ehrlicherweise zu beurteilen. Das Wahlkampfmotto, kein Bock auf Krise, stimmt ja erstmal. Ich habe auch keinen Bock auf Krise, aber entscheidend ist ja nicht nur zuhören, sondern vor allen Dingen Lösungen anbieten. Ich meine, das ist ja eigentlich die Aufgabe von der Politik und da kam wahrscheinlich dann insgesamt von den Grünen ein bisschen wenig.
Zumindest Einigkeit bei Ihnen beiden, dass das nicht abzusehen war, dass das in die Hose gehen würde. Lassen Sie uns zu einem Thema kommen, wo Sie vielleicht unterschiedlich drauf blicken. Der AfD-Parteitag in Essen nächste Woche, in meiner Heimatstadt im Übrigen. Da, wo ich auch noch wohne, Verfassungsrechtler warnen jetzt, dass die grüne Jugend diesen Parteitag stören will. Nehmen Sie das Argument von den Verfassungsrechtlern wahr und auch ernst?
Es ist ja so, dass ein breites Bündnis dazu aufgerufen hat, sich zu widersetzen. Es wird breiten Protest geben. Ich weiß, dass unter anderem auch aus Krankenhäusern, eben aus der breiten Zivilgesellschaft, die sagt, wir haben keine Lust darauf, dass diese menschenverachtende Partei hier ihre Propaganda abhält, die gemeinsam dorthin fahren wird. Und es wird einen vielfältigen Protest geben. Und da kann jeder sich die Protestform raussuchen, die er möchte, aber ich bin sicher, dass ganz viele Menschen dazustoßen würden, weil sie sagen werden, das ist keine normale Partei und wir werden aufhören, das zu normalisieren, was hier passiert.
Aber noch klüger wäre es doch, wenn ihr nicht nur den Parteitag stört und irgendwelche Blockaden macht. Ich glaube übrigens, das führt zum genauen Gegenteil, das wird die AfD eher noch stärken, wenn ihr das macht. Sondern wenn ihr mal mit der AfD diskutieren würdet, wie das zum Beispiel Mario Vogt, finde ich jedenfalls sehr erfolgreich, mit Björn Höcke gemacht hat. Und sich einfach mal diesen Argumenten entgegengestellt hat. Also ich dachte irgendwie, weil ich Björn Höcke jetzt nicht so oft gesehen habe, der sei irgendwie rhetorisch oder inhaltlich gut vorbereitet. Und das war eine absolute Katastrophe aus AfD-Sicht. Und das hat Mario Vogt exzellent gemacht. Wurde dafür ganz massiv angegriffen, auch von den Grünen, von der SPD mit abstrusen Vorwürfen. Aber ich glaube, gerade weil die Lösungsvorschläge der AfD dann doch relativ dünn sind, kann man doch einfach mit der AfD diskutieren, so wie das Mario Vogt gemacht hat. Also ich bin ihm da sehr dankbar für.
Dann müssen die Vertreter natürlich auch willens sein, diskutieren zu wollen. Und die Foren muss es geben. Frau Apun hat es gesagt, es ist halt eine Partei, die für Inhalte steht, die alle anderen demokratischen Parteien ja nicht teilen. Was sehen Sie denn als legitime Protestmittel an? Was macht die Junge Union deutschlandweit in NRW, in Essen, um zumindest zum Ausdruck zu bringen, dass das eben keine normale Partei ist, die die demokratischen Werte aller anderen Parteien teilt?
Ja, also wir versuchen natürlich vor allen Dingen unsere Mitglieder darüber zu informieren, wie die Inhalte der AfD sind. Also das ist ja relativ dünn, aber nochmal mein Appell sozusagen in die allgemeine politische Landschaft rein. Dieses Skandalisieren und diese Empörungskultur über die AfD, ich glaube, das ist in dem Sinne nicht falsch, aber es bringt überhaupt nichts. Weil es am Ende dieses Opfernarrativ der AfD stärkt. Und dieses Narrativ der AfD, alle haben sich gegen uns verschworen, die Parteien, die Medien und die Wirtschaft und wer auch sonst noch. Also ich finde, da müssten wir mal ein bisschen kreativer werden als in den letzten 10 Jahren, denn es hat nicht sonderlich gut funktioniert. Und deswegen, mein Appell ist, wenn wir uns selber gute Argumente zutrauen, ich kann das jedenfalls für die CDU jedenfalls nach dem neuen Grundsatzprogramm bejahen, dann lass uns doch einfach offensiv in die Debatte gehen, genauso ja genau wie Mario Vogt das gemacht hat.
Das ist ja genau in den letzten Jahren passiert. Man hat sie in alle Formate eingeladen, sie konnten da über ihren Senf ablassen. Da werden dann irgendwelche kleinen Ausschnitte draus aus dem Kontext ohne Entkräftung bei TikTok, YouTube, sonst was hochgeladen. Ich glaube, die Strategie funktioniert. Aber worin ich dir recht geben möchte, ist, dass dieses wir alle jetzt gemeinsam gegen die AfD, dass das, glaube ich, keine gute Strategie ist. Weil am Ende des Tages dieses wir verteidigen gemeinsam den Status quo gegen den Angriff von rechts. Wenn der Status quo eine Krise nach der anderen bedeutet, das ist nicht besonders attraktiv. Sondern ich glaube auch, wir müssen besser darin werden zu sagen, das ist die Gesellschaft, die wir wollen. Wir wollen eine Gesellschaft, in der wir solidarisch miteinander leben, in der die Schwächsten unterstützt werden, in der jede und jeder nach seinen Möglichkeiten sich entfalten kann, in der Menschen dazulernen können, in der Innovation gefördert wird, in der wir klimaneutralen Wohlstand schaffen, in der es gerecht zugeht. Das ist unser Gesellschaftsentwurf. Ich glaube, das ist viel attraktiver, als einfach nur gegen rechts zu sein.
Ich will noch mal auf das zu sprechen kommen, was ab Freitag in Essen erwartet wird. Ich habe gesagt, das ist meine Heimatstadt, in der ich auch noch wohne. Seit Tagen, fast seit Wochen, spricht die Stadt über nichts anderes. Das liegt aber weniger an den Inhalten der AfD als an dem, was von autonomen und linksextremen Gruppen angekündigt wurde, dass das so zu einem 2.0, Hamburg 2.0 werden soll. Was tun Sie, was tut die Grüne Jugend sich, um von solchen linksextremen Tendenzen abzusetzen, zu distanzieren?
Also wie gesagt, wir rufen da übrigens gemeinsam mit anderen auch bürgerlichen Gruppen zu einem breiten, bunten Protest auf. Und uns ist wichtig vor allem zu sagen, wir lassen das nicht unkommentiert.
Aber ich kann das verstehen, dass in der Stadt eine große Aufruhr deswegen herrscht, weil wir in der Vergangenheit, und das haben wir auch im Hambacher Forst oder an verschiedenen anderen Stellen, habe ich auch persönlich gesehen, natürlich die Grenze auch zwischen Grünen, zwischen grüner Jugend teilweise auch und dem Linksextremismus, Antifa etc., andere extreme gewaltbereite Organisationen, leider Gottes fließend ist. Und deswegen kann ich das gut verstehen, dass die Leute ja auch Angst natürlich davor haben, dass Linksextremisten, wie beispielsweise in Hamburg, wenn das schon angekündigt wurde, da die Stadt in Brand setzen wollen. Und ihr müsst einfach verstehen, ihr feiert euch dann vielleicht für solche Aktionen, aber am Ende des Tages stärkt ihr damit genau diejenigen, die ihr ja eigentlich bekämpfen wollt. Das sollte euch mal klar werden.
Das wär meine Frage, Frau Abhun. Ich finde, vielleicht muss man dieses Argument ja doch sehr ernst nehmen. Ich will mal konkret werden, was das für so eine Stadt bedeutet. Es werden also rund um den Stadtteil Straßen gesperrt, Händler schließen ihre Geschäfte, Schulveranstaltungen werden abgesagt. Ein großer Freizeitpark, ein Naturpark, der da in der unmittelbaren Nähe von dem Parteitagsgelände ist, schließt. Sorgt es Sie nicht, das, was Herr Winkel gesagt hat, dass man das gar nicht mit der AfD sozusagen in Verbindung bringt, sondern vielmehr mit den dann auch wahrscheinlich sehr sichtbaren extremen Protesten?
Nee, erstmal kann ich nur sagen, dass wir da keine Mülltonnen anzünden werden. Und ich glaube, am Ende des Tages ist es ja auch wichtig für Menschen zu merken. Und wie gesagt, es wird ein breiter Protest aus ganz vielen verschiedenen Richtungen, die da gemeinsam, ein großer Teil der Stadtgesellschaft, die da gemeinsam gegen demonstrieren wollen. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass es Momente gibt, wo man nochmal sagt, wir sind auch mehr und wir lassen das hier nicht unkommentiert. Und zu merken, ich bin nicht sozusagen mit meiner Angst auch vor diesem Erstarken der Rechten alleine, sondern wir sind viele und wir stehen dagegen auf.
Herr Winkel, das ist eine Frage, die dann quasi an Sie geht. Rund um diesen AfD-Parteitag müssen Sie sich als Partei, als Jugendorganisation nicht vorwerfen lassen. Sonst sind Sie es ja immer, die aufgefordert werden, sich von extremen Rechtsextremen oder Rechtspopulisten zumindest abzugrenzen. Das brauchen Sie diesmal nicht. Sie können sich quasi zurücklehnen und sagen, das ist jetzt euer Problem. Andererseits, so richtig gelassen können Sie darauf auch nicht schauen. Weil was sich ja ganz klar herauskristallisiert ist, dass diese Partei ein großes Wählerpotenzial hat. Mhm. Um die 20%, das ist so eine Zahl, die jüngst noch mal gesagt wurde, da wird von strukturellem Rassismus gesprochen. Was für Maßnahmen muss man jetzt sofort ergreifen, damit es eben nicht schlimmer wird? Weil das ist ja das, was Frau Abhun und die Grüne Jugend vermutlich antreibt, so deutlich zu werden bei so einem Parteitag der AfD.
Ja, die beste Maßnahme ist vielleicht nicht nur der Demonstrationsmarsch, alles gut. Die beste Maßnahme ist, die Probleme zu lösen, die die Wähler der AfD eben momentan nur zutrauen. Und was die Ampel in den letzten Jahren beim Thema Migration an Problemen ignoriert hat, teilweise das Problem noch verschlimmert hat. Es gibt diesen abstrusen Artikel von Olaf Scholz im Spiegel, wo er sagt, wir schieben jetzt im großen Stil ab. Am Ende des Tages waren es dann 600 Abschiebungen mehr pro Jahr. Das kann einfach nicht ein realistischer Ansatz sein. Also die beste Maßnahme, ehrlicherweise, für die Bundesregierung, weil wir leider keine Verantwortung tragen auf Bundesebene,
ist, die Probleme der Menschen zu lösen. Und ein spannender Punkt noch im Ruhrgebiet. Auch die SPD sollte mal wieder anfangen, sich um die Belange der Arbeiter zu kümmern. Also wir haben es jetzt, ich glaube, zum ersten Mal gesehen, dass das Ruhrgebiet fast komplett schwarz gewählt hat. Und aber auch die AfD ist sehr, sehr stark im Ruhrgebiet. Weil gerade die Arbeiter, da wählen bis zu 40% die AfD und nicht nur 20 oder 15, sagen, wir fühlen uns von der Politik alleine gelassen. Und es wählen wesentlich mehr Arbeiter mittlerweile die CDU als die SPD. Und ich würde einfach sagen, liebe Ampel, bitte Probleme lösen.
Bevor es in die Schlussrunde geht, doch noch eine Frage. Sie haben jetzt skizziert, was sozusagen Ihre Lösungen sind als junge Union. Und wenn die Union vielleicht mal wieder Regierungsverantwortung bekommt, mit wem wollen Sie das eigentlich umsetzen? Also was sind Ihre Partner? Sie haben jetzt mehrfach gesagt, die Grünen haben es nicht verstanden, die grüne Jugend. Also mit wem wollen Sie Ihre erkannten Problemlösungen umsetzen?
Wir werben erstmal für eine starke CDU. Ich glaube, das wäre eine sehr unkluge Strategie. Wir haben ja über Wahlkampfstrategien gesprochen, wie klug oder unklug man sich da positionieren kann. Vorher zu diskutieren, mit welchem vielleicht Koalitionspartner man das dann macht, finde ich auch ein bisschen arrogant. Man muss erstmal das Stimmergebnis abwarten. Und bis dahin werben wir für eine starke CDU.
Das Schöne ist ja, dafür erstmal die Probleme der Menschen zu lösen, bin ich ja auch. Das Interessante ist bloß, dass die ganzen Vorschläge, die von der CDU kommen, teilweise verfassungswidrig, teilweise nicht durchsetzbar sind oder nur extrem kleine Effekte haben. Das stimmt, heißt ja wirklich, was, na doch, wenn man sich die im Detail anschaut, beispielsweise Abschiebung nach Afghanistan.
Drittstaatenmodell zum Beispiel.
Ja, so einfach zum Beispiel gar nicht durchführbar. Ich will nur sagen, der Punkt ist doch folgender. Das ist genau das, was Sie gerade angesprochen haben. Arbeiterinnen und Arbeiter haben zunehmend AfD gewählt. Menschen, die Abstiegsängste haben, AfD gewählt. Lösen wir doch endlich mal die materiellen Probleme der Menschen. Kümmern wir uns darum, dass die Menschen wieder besser verdienen. Kümmern wir uns darum, dass sie sich die Wohnungen leisten können. Kümmern wir uns darum, dass es unseren Schulen geht. Kümmern wir uns darum, dass der Klimaschutz sozial abgewogen passiert. Und ich glaube, wenn all das passiert, dann sind wir eine krisenresiliente Gesellschaft, die auch den Herausforderungen von Migration, wenn wir sie da, wo sie sind, auch anerkennen und darauf eingehen, wo wir dann auch sehr gut mit umgehen können. Und dann ist diese ganze Gesellschaft
auch... Ihr seid ja in der Bundesregierung, also könnt es ja machen.
Ich selber ja nicht und das ist ja auch der Auftrag, den ich meiner eigenen Partei mitgebe. Gut.
Schlussfragen an Sie beide geht jeweils eine. Man könnte ja so denken, wir haben heute den Abgesang sozusagen auf die Grünen gemacht, auf die grüne Jugend. Das muss gar nicht so unbedingt sein. Es gibt eine Sinus-Jugendstudie, da hat der Autor gesagt zu dem Wahlverhalten der jungen Menschen und der Folgen der AfD, das ist ein volatiles Verhalten. Ich bin mir sehr sicher, dass das in 2 Jahren ganz anders aussehen kann. Ist das die Karte, auf die Sie setzen müssen, dass es in 2 Jahren wieder anders ausschaut?
Na, ich glaube, wir müssen es schaffen, jungen Menschen wieder den Glauben daran zu geben, dass es bald wieder besser wird, dass dieser ewige Krisenmodus aufhört, dass wir, wenn wir uns zusammenschließen und dafür kämpfen, dass es gerecht dazugeht in diesem Land, dass wir was ändern können. Das ist die Karte, auf die wir setzen, klar.
Herr Winkel, Sie hätten sich nicht besser kleiden können für meine Schlussfrage, die ich mir für Sie aus habe einfallen lassen, als das Deutschland-Trikot.
Ja.
Eine Fußballfrage muss ich Ihnen zum Schluss dann doch stellen. Wir haben 2006 das Sommermärchen gehabt. Das hat in einem Land, das damals auch nicht ganz so positiv in die Zukunft geblickt hat, das schlechte Zahlen in Sachen Wirtschaft etc. hatte, einfach noch mal einen richtigen Kick gegeben. Es ist so eine Aufbruchstimmung erzeugt worden. Und die Deutschen wurden auch auf einmal als ein fröhliches, feierwütiges Volk wahrgenommen. Die EM jetzt im eigenen Land, kann das eine ähnliche Auswirkung haben für das Deutschland, das gerade so ein bisschen strauchelt, oder überziehen wir gerade die Bedeutung des Fußballs?
Nee, ich glaube, Fußball hat eine große Bedeutung. Übrigens, deswegen habe ich mich auch ein bisschen geärgert, dass von der grünen Jugend gesagt worden ist, ja, nicht so viel Schwarz-Rot-Gold und so weiter. Also ich finde Schwarz-Rot-Gold, Einigkeit, Recht und Freiheit. Mehr braucht man ehrlicherweise, viel mehr braucht man in der Demokratie, meiner Meinung nach nicht. Und jedenfalls gestern in der 92. als Fülle das Ding reingeköpft hat, ist bei mir jedenfalls im Wohnzimmer mit vielen Freunden auch die ein oder andere Bierdusche geflogen. Und insofern, ich glaube, das ist einfach eine tolle Sache. Alle sind eingeladen, mitzufeiern. Ich finde es auch toll, wie viele Menschen aus Europa, wie viele andere Fans da sind. Und insofern sollten wir jetzt einfach die Chance nutzen, und dann auch den Fußball, vielleicht auch mal den Fußball sein lassen.
Schwarz, Rot, Gold und Vielfalt oder Pink, das diskutieren wir dann in der nächsten Sendung.
Gerne.
Frau Puhn, Herr Winkler, herzlichen Dank für die Diskussion hier im Studio. Ihnen zu Hause herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie bei Phoenix. Es folgt das Aktuellste zum Tag. Tschüss.